Sie hören eine Veranstaltung der Leipziger Buchmesse. Für die Inhalte ist die Leipziger Buchmesse nicht verantwortlich. Viel Spaß beim Hören.
Auch nicht gern rein. Das finde ich echt merkwürdig. Und ich habe natürlich ganz viele indianische Freunde. Unter anderem den hier. Das ist der Blaze. Der Bub, der da drauf ist, ist der Blaze. Der ist tatsächlich vom Volk der Menominee. Ich fand das ganz cool, dass tatsächlich ein Menominee-Kind in einem Menominee-Buch ist. Und der Blaze ist der Sohn von Wichivin Apis Machwau. Der heißt, der mit dem schwarzen Wolf geht. Und das ist ein guter Freund von mir, weil der hier in Deutschland Konzerte gibt. Der spielt nämlich eine ganz heiße E-Gitarre. Indianer spielen Gitarre. Oder sind Ärzte und Lehrer heutzutage, ja? Und den habe ich angerufen, habe gesagt, du, ich brauche ein Buchcover. Kannst du mal den Blaze in alte Kleidung stecken und mir ein paar schöne Fotos schicken? Der macht nämlich tolle Fotos, auch der Wade. Oder der Wichivin Apis Machwau. Das hat er gemacht. Dann hat er mir eine Dropbox geschickt mit 277 Bildern. Ich weiß nicht, wie lange der im Wasser stand, um dass dann 277 Bilder entstanden sind. Aber das ist dann das Titelbild geworden. Genau. Und sein indianischer Name ist Neponen Awessa, das heißt stehender Bär. Aber, und sein Bruder heißt Awessa Neskas, Bärenkralle. Und da habe ich mir gedacht, das mixe ich und mache daraus Adlerkralle. Und so heißt der Junge hier in diesem Buch. Genau. Und daraus lese ich jetzt was vor. Dafür seid ihr da, oder? Was ich anhabe, ist eine Ehrenjacke der Delaware. Die trage ich auch bei den Karl-May-Festtagen, weil ich da die Moderation mache. Und zwar von den indianischen Gästen, die da jedes Jahr kommen. Wer also echte Indianer sehen will, der wird die tatsächlich bei so einem Karl-May-Fest finden. Die Oneida sind da. Und bin ich ganz stolz, dass ich das tragen darf. Weil wenn ich mir jetzt ein indianisches Kleid anziehen würde, dann würde ich richtig Ärger kriegen. Das mögen die nicht so gern. Cool. Kili, Atta Kili. Das heißt super auf Lakota. Ich habe in Kanada gelebt und habe dort Indianer kennengelernt. Mit denen war ich auch im Algonquin Park, zum Beispiel auf einer Kanutour und so. Ich bin oft in Amerika drüben und besuche indianische Freunde. Und da habe ich natürlich gemerkt, dass die anders sind wie die Indianer, die hier in Deutschland in der Literatur dargestellt werden. Vor allen Dingen, das müsst ihr euch merken, und wenn das das Einzige ist, was ihr euch heute merkt, Indianer sind sehr lustig. Die haben einen unglaublichen Humor. Und wenn ich indianische Gäste habe, da habe ich Bauchschmerzen vor Lachen. Ich komme aus dem Lachen gar nicht mehr raus. Und das Schlimmste, das Allerschlimmste ist es, wenn sie einen mögen. Weil dann machen sie lauter Scherze mit einem. Und die sind auch manchmal deftig. Aber wehe, man ist beleidigt, das mögen sie nicht. Und dann ist noch eine Besonderheit bei Indianern. Und zwar ist es sehr unhöflich, Kritik zu äußern. Also wenn denen was nicht gefällt, dann sagen die das nicht. Was macht ein moderner Indianer, wenn man dem auf den Schlips getreten ist? Wollt ihr das wissen? Der löscht einen bei Facebook. Weil alle Indianer sind auf Facebook. Und wenn man irgendwas falsch macht, dann ist man plötzlich weg. Dann hat man ein Problem, weil es gibt auch ganz wenig Möglichkeiten, um sich entschuldigen zu können. Also ich musste in einem Fall, wo es mir wirklich nicht klar war, rüberfliegen, dem Tabak mitbringen und sagen, ey, ich bin eine blöde, dumme, weiße Frau. Ich wusste es nicht besser. Dann hat der so lachen müssen, dass er mich dann wieder bei Facebook geedit hat. Weil mir das auch wichtig war. Ja, also man kann da auch viel falsch machen, weil die natürlich eine andere Umgangsform haben, eine andere Etikette. Und Kritik äußern, also wenn man einem Indianer sagt, was man an ihm scheiße findet, geht gar nicht. Also Indianer würden schweigen oder gehen weg. Und aus dem Grund ist auch so viel Mist in den Büchern. Weil wenn da irgendwelche Historiker hingekommen sind und was wissen wollten über dieses Volk und irgendwelche Sachen hinterfragt haben, zum Beispiel, hey, stimmt es wirklich, dass bei euch die Frauen untergeordnet waren und immer die ganze Arbeit tun mussten? dann haben die nur gelächelt und geschwiegen. Die haben denen nicht gesagt, was du für ein Blödsinn denkst, stimmt nicht, weil das unhöflich ist. Ja? Und das machen die auch heute noch. Also man merkt auch heute noch, wenn man mit einem Indianer beisammen ist. Und das macht's halt spannend. Und ich finde, in der neueren Literatur sollte das auch drin sein. Und im Traumfänger Verlag, wo meine Bücher erschienen sind, gibt es eben meine Bücher oder auch Bücher von Autoren, die mit Kontakt mit Indianern haben oder auch indianische Autoren. Und ich finde das ganz spannend. Wenn ihr dann später vielleicht mehr Interesse habt, lest mal Bücher von Indianern. Die schreiben ganz anders wie wir. Ja. Und und auch sehr lustig. Schreiben sehr lustige Sachen auch oft. So, und jetzt erzähle ich euch vom Adlerkralle. Adlerkralle ist vom Volk der Menomini. Die Menomini sind ein Volk aus Wisconsin, die dort schon seit 12.000 Jahren gelebt haben. Und die hatten Gott sei Dank das Glück, dass man sie nicht umgesiedelt hat wie viele andere Stämme. Die durften da bleiben. Und der Wald ist für die heilig und die Bäume sind für die heilig. Wenn der Wade oder der Wichivi in Apismachwau wieder nach Hause fliegt, dann geht er vorher erstmal in den Wald bei uns und legt ein Tabakopfer nieder und bittet um einen guten Flug. Da fragt er die Bäume, bittet er da um die Unterstützung. Und das ist ein spannendes Volk und nicht so bekannt wie bei uns, wo die alle immer nur mit auf Pferden durch die Gegend reiten. Die Menomini hatten lange keine Pferde, weil die mitten im Wald gewohnt haben. Die haben Kanus gehabt oder sind zu Fuß gegangen. Adlerkralle rannte zu seinem Wigwam. Halt! Ich fange mal an, wie der wirklich heißt, nämlich in der Sprache der Menomini. Da heißt das Adlerkralle Keniuneskas. Keniuneskas. Ich habe auch einen Menomini-Namen. Wenn ich mich auf einen Menomini vorstelle, dann würde ich sagen, wenn ich jetzt sage, ich heiße Kerstin, würde das auf Menomini heißen. Mokomon in Eswesien Kerstin. Weil die Mokomon, das sind die Langmesser, nicht die Pokémon, sondern die Mokomon, das sind die Langmesser, die Weißen. Und wenn ich da meinen indianischen Namen sage, dann heißt es Machetauk in Eswesien Askanuki. Mein Menomini-Name ist Askanuki, das bedeutet Tannenbaumfrau. Und vorher habe ich auf Lakota gesagt, wenn ich das auf Lakota sage, dann heißt es einfach, ich heiße Kerstin, Kerstin Lemire. Ich bin die Kerstin, weil die Lakota, die setzen das Verb immer an Satzende. Genau, das machen die Menomini nicht, die reden wie wir. Und ich habe euch erzählt, dass ich 3 Kinder habe. Wer hat sich das gemerkt, die Namen, die ich genannt habe? Die heißen Miriam, Marcel und Marco Luca. Und dann habe ich ein Enkelkind und das heißt Aurelia und die habe ich so gern. Und für die habe ich auch gerade ein Buch geschrieben. Das kommt jetzt im Juni raus. Also, Keniuneskas, was so viel wie Adlerkralle bedeutet, saß auf den glatten Felsen des Manomesipia, des Menomini-Flusses, und ließ die Füße im Wasser baumeln. Es war früh am Morgen und er wartete ungeduldig auf seine Freunde. Sie waren solche Langschläfer. Die Sonnenstrahlen blinzelten zwischen den Zweigen der Fichten hindurch und blendeten ihn, als er in Richtung der Wigwams schaute, die verteilt zwischen den Bäumen standen. Wo blieben seine Freunde nur? Sollte er zurücklaufen und sie leise wecken? Ha, es wäre lustig, sich an die Wigwams heranzuschleichen und die Laute irgendeines Tieres nachzuahmen, um seine Freunde aus dem Schlaf zu reißen. Er gluckste in sich hinein. Er konnte das Heulen des Wolfs täuschend echt nachahmen. Andererseits würde das auch alle anderen im Wigwam aufwecken. Und er wollte lieber nicht in die Arme eines erzürnten Vaters oder großen Bruders laufen. Vielleicht lieber den Ruf eines harmlosen Vogels. Er würde den Morgenruf des Rotkehlchens nachmachen. Das war ungefährlich. Andererseits würden seine Freunde diesen Ruf vielleicht überhören, weil ohnehin alle Vögel bereits ihre Lieder sangen. Das Gezwitscher in den Bäumen am Ufer war ohrenbetäubend. Es war der Beginn des Sommers und viele Vögel hatten bereits gebrütet und bevölkerten nun mit ihren Jungen die oberen Zweige der Bäume. Fröstelnd zog Adlerkralle die Füße aus dem Wasser und umschlang die Beine mit seinen Armen. Sein Kinn ruhte auf den Knien, als er zähneklappernd auf den Steinen hockte und darauf wartete, dass die Sonne höher stieg und ihn wärmte. Fast bereute er, dass er keinen wärmenden Umhang mitgenommen hatte. Aber er wollte mit seinen Freunden hier die Felsen herunterrutschen und nicht am Ufer sitzen, um zu frieren. Wo blieben sie nur? Endlich regte sich im Dorf etwas und er hob erwartungsvoll den Kopf. In der Ferne erblickte er endlich Wapimuessa, den weißen Wolf. Er war soeben aus dem Wigwam geschlüpft und rieb sich den Schlaf aus den Augen. Ho, wie ein kleines Mädchen. Adlerkralle kicherte respektlos und machte eine ausholende Bewegung mit seinem Arm. Komm endlich her, sollte das heißen. Verschlafen setzte sich weißer Wolf in Bewegung und trabte langsam auf ihn zu. Ging das nicht schneller? Adlerkralle ließ sich schwungvoll den Felsen hinabgleiten und rutschte durch das kalte Wasser. Die Strömung riss ihn ein Stück mit, sodass er über weitere glatte Felsen rutschte und schließlich unterhalb der kleinen Stromschnellen in tieferes Wasser plumpste. Er tauchte unter und kam schnaufend wieder an die Wasseroberfläche. Was für ein Spaß! Vergessen war die Kälte des Morgens. Weißer Wolf war ihm gefolgt und tauchte nun ebenfalls lachend neben ihm auf. Er wirkte auf einmal gar nicht mehr müde. Adlerkralle richtete sich etwas auf, stützte sich auf die Schultern seines Freundes und tauchte ihn erneut unter. Der fackelte nicht lange, sondern mit einem Satz stieß er sich vom Grund des Flusses hoch und stürzte sich ebenfalls auf seinen Freund. Das Gelächter der beiden Kinder, die sich im Wasser balgten, weckte den Rest des Dorfes. Und jetzt lese ich eine kleine Stelle vor, wo die beschließen, die Jungs. Da kommt noch einer dazu, der ein bisschen langsamer ist. Die beschließen nämlich zu fischen. Die holen also ihre Speere und meinen, so ein bisschen Forellen zu fischen, das ist bestimmt lustig. Da gibt es aber große Fische, die heißen Störe, die werden 2-3 Meter lang. Das ist eine Hauptnahrungsquelle der Menominee, die im Frühjahr kommen. Das ist immer dann die lange Zeit des Winters ist vorbei, wenn die Störe kommen. Gibt es große Festlichkeiten, damals schon und auch heute noch. Die Rückkehr der Störe ist eine heilige Handlung bei denen. Und die haben auch gar nicht vor, sowas zu jagen, weil das viel zu gefährlich ist. Und sie stellen sich mit ihren Spießen hin. Es gibt, ich glaube, in Nordamerika kein einziges Volk, das mit einer Angelschnur, also so wie wir es gehabt haben, mit so einem Stock und einer Angelschnur geangelt hat. Sondern die haben Reusen gebaut oder haben Speere hergenommen, um Fische zu jagen. Adlerkralle traf die anderen am Fluss und die Jungen gingen ein Stück stromabwärts zu der Stelle, wo er sich verbreiterte. Hier hatte der Stamm im Frühjahr die großen Fische gejagt, als diese nach der Schneeschmelze hierher zurückgewandert waren, um zu laichen. Das war ein wahrer Festschmaus gewesen. Nun verirrten sich nur noch vereinzelt die großen Störe hierher. Aber Forellen und Hechte gab es viele. Man musste nur geduldig sein und man erwischte sie. Vorsichtig schauten die Kinder sich um, denn oft genug kamen die älteren Jungen vorbei, um sie zu necken und zu foppen. Ihre Spiele waren grob. Und die Kinder hatten keine Lust auf eine Abreibung. Besonders ein Junge namens Wilder Puma spielte gern wilde Spiele, von denen die Jungen dann mit Beulen und Schrammen nach Hause kamen. Einerseits machte es Spaß, andererseits waren sie den älteren Kindern unterlegen, die so schnell wie Fichten in die Höhe geschossen waren, sodass sie mit ihrer Kraft noch nicht umgehen konnten. Die Jungen sehnten den Tag herbei, an dem sie nicht mehr die Kleinen waren, sondern ebenbürtige Gegner. Aber der würde wohl nie kommen. Also wichen sie dem Kampf einfach aus und spielten ihre eigenen Spiele. Die Jungen stellten sich auf einige Felsen, die im Wasser herausragten, und warteten auf Beute. Wenn die Fische stromabwärts schwammen, bemerkten sie die Jungen nicht, weil sich das Wasser vor den Felsen kräuselte. Die Fische gründelten hinter den Felsen und konnten so leicht aufgespießt werden. Auf diese Weise hatten die Jungen nach einer Weile an die 10 Forellen aus dem Wasser geholt. Das würde leicht für ein gutes Essen reichen. Sie spießten die Forellen auf einen langen Stock auf, um ihn zu zweit ins Dorf zu tragen. Die Fische waren wirklich schwer. Der dritte Junge sollte die Waffen tragen und den Rückweg sichern. Es konnte immer wieder passieren, dass ein wildes Tier auftauchte und sie sich verteidigen mussten. Die Wälder steckten voller Bären und Pumas. So ein Fisch würde auch einem Bären schmecken. Adlerkralle und Weißer Wolf arbeiteten vor sich hin, als sie von einem Hilferuf aufgeschreckt wurden. Es war Stehender Bär, der im Wasser stand und an seinem Speer zerrte, der tief im Rücken eines riesigen Störs steckte. »Helft mir!« schrie der Junge verzweifelt. Der Stör, der größer als ein ausgewachsener Mann war, wand sich wie ein riesiger Wurm und brachte dabei den Jungen aus dem Gleichgewicht. »Lass los!« brüllte Adlerkralle voller Angst. »Lass doch los!« »Mein Speer«, schrie Stehender Bär, »wenn ich loslasse, ist mein Speer weg. Helft mir doch!« Adlerkralle schüttelte entsetzt den Kopf. Sein Freund musste verrückt sein, gegen dieses Untier zu kämpfen. Es war viel zu gefährlich. »Lass los«, wiederholte er seinen Befehl. »Du bringst uns alle in Gefahr.« Stehender Bär sah kurz hoch, dann trat der Übermut in seine Augen. Er würde diesen Fang nicht aufgeben. »Holt lieber eure Speere. Wenn wir ihn töten, können wir ihn ganz leicht aus dem Wasser ziehen.« Weißer Wolf folgte bereits dieser Anweisung und wartete mit seinem Speer auf den riesigen Stör zu, der mit seinen Bewegungen den Grund des Flusses aufwirbelte. Der Junge geriet dabei in immer tieferes Gewässer. Die Strömung war hier stark und drohte ihn mitzureißen. »Es wird zu tief«, warnte er seinen Freund. Stehender Bär zerrte verzweifelt an dem Speer und versuchte, den viel zu schweren Fang wieder ins seichtere Wasser zu ziehen. »Komm her«, schrie er lauthals, »er entwischt mir!« Adlerkralle stand immer noch am Ufer und sah schreckensbleich auf die Szene, die sich vor seinen Augen abspielte. Weißer Wolf hatte seinen Freund endlich erreicht und griff nun ebenfalls nach dem Speer. Gemeinsam versuchten die beiden, den Fisch an Land zu ziehen, doch der zappelte noch heftiger und schlug mit seinem Schwanz nach den Angreifern. Die beiden Jungen wurden von den Beinen gerissen und sofort ins tiefe Wasser gezogen. Der Stör tauchte unter ihnen weg und verschwand im aufgewühlten Schlamm, während die Jungen in die reißende Strömung gerieten. Hilflos trieben sie stromabwärts und konnten sich nur mit Mühe über Wasser halten. Adlerkralle konnte nur noch ihre Köpfe erkennen, die hier und da aus den Wogen auftauchten. Geistesgegenwärtig ließ er alles fallen, was er in der Hand hielt, und rannte am Ufer entlang. Weiter vorn waren einige Felsen, von denen er ihnen eine Hand reichen konnte. In Höchstgeschwindigkeit rannte er am Ufer entlang, während er beobachten konnte, wie die beiden verzweifelt versuchten, das Ufer zu erreichen. Sie waren gute Schwimmer, doch es gelang ihnen nicht, sich aus der schnellen Strömung zu retten. Adlerkralle erreichte die Felsen und kletterte bis ans Wasser heran, um seinen Freunden zu helfen. Er brüllte in voller Lautstärke, um auf sich aufmerksam zu machen, doch über den Lärm des Wassers war er kaum zu hören. »Ich bin hier!« Schon kam der Erste vorbei, und Adlerkralle streckte ihm die Hand entgegen. »Nimm meine Hand!« Es war Stehender Bär, der im letzten Moment die rettende Hand sah und danach griff. Adlerkralle zog ihn näher an die Felsen und ließ sich nach hinten fallen, um seinen Freund aus dem Wasser zu ziehen. Sein Freund wurde schwer, weil Weißer Wolf ebenfalls die rettende Hand entdeckt und sich verzweifelt am Bein von Stehender Bär festgeklammert hatte. Die Strömung drohte nun, alle drei Jungen mitzureißen. Adlerkralle hielt Stehender Bär mit aller Kraft fest, während er merkte, dass auch er langsam ins Wasser gezogen wurde. »Ich rutsche ab«, schrie er verzweifelt. Doch dann wurde das Gewicht an seiner Hand leichter, denn Weißer Wolf hatte sich zur Seite treiben lassen und war von dort auf die Felsen geklettert. Jetzt hockte er sich neben Adlerkralle, um auch Stehender Bär aus dem Wasser zu ziehen. Schwer atmend hockten die Jungen nebeneinander und versuchten, den Schrecken zu verdauen. »Und du hast uns noch vor dem Stör gewarnt«, fauchte Adlerkralle böse. Stehender Bär zuckte mit den Schultern. »Es wäre ein guter Fang gewesen«, versuchte er sich zu entschuldigen. »Ha, wir waren ein guter Fang für den Fisch. Sei froh, dass er uns nicht verspeist hat.« Adlerkralle stand immer noch wütend auf und schüttelte das Wasser von seinem Körper. »Wir wären fast ertrunken.« Stehender Bär senkte beschämt die Augen. »Ich habe nur den guten Fang gesehen. Ich wollte euch nicht in Gefahr bringen. Es tut mir leid.« Er sah so traurig aus, dass Adlerkralle ihm nicht mehr böse sein konnte. Er lächelte und machte eine großzügige Handbewegung. Eine Jagd ist immer gefährlich, meinte er altklug. Da kann so etwas schon passieren. Es ist nur wichtig, dass wir noch leben und gesund sind. Meinst du nicht? Stehender Bär lächelte erleichtert. Stimmt, und wir haben ja noch die Forellen. Und so erleben die Jungs ganz viele Abenteuer und wehren sich auch gegen diesen wilden Jungen, den Wilder Puma, indem sie ihm einen Streich spielen, aber dieser Streich, der geht nicht ganz so gut aus, wie sich Adlerkralle das vorstellt. Das Buch gibt's zu kaufen da vorne. Ihr könnt euch hier einen Flyer mitnehmen oder eine Postkarte. Schön, dass ihr da wart. Toksha und Lila Prilamayaye. Vielen Dank.
Danke fürs Zuhören. Wir sehen uns auf der nächsten Leipziger Buchmesse.